herzlich willkommen zu einer neuen Vinyl-Talk-Folge aus dem Überwegs. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die sich beschäftigt mit Politik, mit Kultur, mit Theaterwissenschaften, mit Partizipation, mit so vielen Dingen. Ich will sie gerne vorstellen. Sie steht als Expertin für Kultur- und Theaterwissenschaften. Du bist Produzentin in unterschiedlichsten Formaten. Du bist aber auch Politikerin. Du bist grün. Mhm. Du denkst sehr nachhaltig. Du bist im Rat der Landeshauptstadt. Und damit sozusagen auch ein Gestalter unserer eigenen Welt, unserer eigenen Stadt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Jabo Kaczmarek.
Ja, vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich ja, weil du bist ja so tatsächlich in so vielen Aktivitäten unterwegs, dass wir dich endlich mal so ein bisschen näher kennenlernen können oder andersrum gesagt uns die Zeit nehmen, so viel wie möglich über diese Aktivitäten zu sprechen. Mhm. Um aber den Menschen Jabo ein bisschen kennenzulernen, hast du ja 4 Schallplatten dir ausgesucht.
Genau, so ist es.
Lass mal die erste auflegen, damit wir mal so ein ganz klein bisschen reinhorchen können, im wahrsten Sinne des Wortes, was dich musikalisch geprägt hat.
Sehr gerne. Also es ist natürlich schwer, sich auf 4 Platten zu konzentrieren.
Stimmt.
Ich hätte vielleicht...
Wem sagst du das? Also?
Genau, ja. Weiß ich gar nicht. 50 mindestens, ja. Die mich in meinem Leben begleitet haben oder die für mich einen starken Ausdruck haben. Sade, ich glaube, es war eines meiner ersten Konzerte, 94 ist rausgekommen, dann hier in Hannover, meine ich ja 84, dann hier in Hannover.
Da musst du ja noch ein junger Springer
ganz gehen, klein, oder? Meine Mutter war da immer sehr aktiv, ja, also ist mit mir sehr früh auf Konzerte gegangen.
Oh, Mensch,
sehr, also, und da war ich ja noch wirklich klein und ich war bei Sade und da...
Ich war nie bei Sade.
Ich war bei Sade in Hannover also, mit meiner Mutter.
Hammer, und wo hat die gespielt?
Niedersachsenstadion hieß das vielleicht damals noch?
Ja, wahrscheinlich.
Also es ist ja schon, es ist wirklich lange, lange her.
Und ja, super gut.
Ja, das hat mich natürlich begeistert. Also dann irgendwie ja auch halb nigerianisch, halb englisch, ein bisschen dieser Verweis, aber vor allen Dingen die Musik auch als junger Mensch, so mit 11, ich denke, ich war 11, hat mich total abgeholt. Und deswegen ist das für mich, weil es wirklich einer meiner ersten, kann Ray Charles das erste gewesen sein, das weiß ich nicht, das war irgendwie alles dicht dabei.
Aber ist ja schon
dabei.
Soulig, also bist schon
genau, absolut. Das, und da hat Sade mich ganz stark schon als junger Mensch abgeholt.
Und Smooth Operator ist so die größte Nummer von dem Album. Es gibt so eine Timmy Thomas Nummer da drauf, auch Why Can't We Live Together?
Ja, aber ich finde, eigentlich ist jedes Stück fast ein Hit. Ne? Es ist das für mich schon so ein Sensationsalbum. Also, alles ist, bleibt irgendwie. Ne? Also, jeder Song hat so seinen eigenen Charakter und ist irgendwie aus sich heraus plötzlich unvergesslich. Also, finde ich ein großes Album, große Künstlerin.
Und nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum für das Album, muss man sich mal vorstellen.
Ja,
40
krass.
Jahre ist schon viel Zeit. So, 40 Jahre hast du auch in Hannover verbracht oder andersrum gesagt, Hannover ist deine Stadt, das muss man jetzt einfach mal sagen. Bist hier
meine Geburtsstadt, ja.
Deine Geburtsstadt und du liebst Hannover.
Absolut.
Warum?
Ja, hat mir viel gegeben. Ne? Also ich bin ja glücklicherweise Waldorfschülerin gewesen.
Ja?
Und Die Amsel gab es damals noch gar nicht.
Das muss ja auch frühes Stadium gewesen sein.
Genau, später. Naja, Waldorfschule am Maschsee gab es ja schon ganz, ganz lange.
Ach so.
Aber die Bootfeld, die wurde dann erst ein bisschen später gebaut. Und da sind damals alle C-Zügler rübergewechselt. Ich war aber D-Züglerin. Und somit bin ich am Maschsee geblieben. Und da wurde so krass schon in meine Potenzialien, glaube ich, investiert.
Ja.
Also, dass ich so ganz früh, glaube ich, einfach mutig war, erstmal vor allen Dingen mich auszuprobieren und zu gucken, was möchte ich eigentlich tun. Und ich bin keine Theaterwissenschaftlerin, ich habe Tanz gelernt.
Okay.
Genau, in Hamburg und hier in Hannover.
Ja.
War dann so ein bisschen faul mit der großen Bühnenkarriere, weil so viel klassisches Training, anstrengend. Ich war da nicht so proaktiv, sodass so die großen Bühnen jetzt mir so ein bisschen verwehrt blieben.
Bereust du das ein bisschen?
Überhaupt nicht. Nee. Ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt nicht die fleißige, klassische Tänzerin, habe mich auch sehr früh für ein Kind entschieden, mit 19 schwanger geworden. Aber trotz alledem weiß ich ja, was ich machen möchte. Ich möchte gestalten. Und da habe ich viel Solo-Performances gearbeitet, habe dann hier in Hannover Commedia Futura, Regieassistenz, habe mich bei Manja Schmiel Tanzperformance gelernt an Lola Rogge Schule in Hamburg und habe viel angefangen, früh selber zu gestalten. Und auch immer nicht nur mich als Bewegungskünstlerin zu sehen, sondern immer der Raum, der mich umgibt. Bin früh in den öffentlichen und teilöffentlichen Raum mit Produktionen gegangen und hatte dann hier wirklich in Hannover ein großes Umfeld von tollen Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. und ich konnte hier machen. Und deswegen bin ich dieser Stadt auch immer treu geblieben.
Ja, das ist super. Also die Stadt kann sich da eigentlich nur für bedanken, für Leute, die treu bleiben. Weil viele Hannoveraner denken ja dann immer, ich muss nach Hamburg, ich muss nach Berlin.
Nein.
Ich bin ja selber auch immer hier geblieben oder andersrum gesagt, haben wir alles richtig gemacht. Ich will mal ein bisschen reingehen da in das Thema. Du hast gerade eben schon so ein bisschen ein paar Komponenten genannt. Also bei dir geht es immer gerne um Mensch. Glaube ich, das Wichtigste, kann man glaube ich so sagen. Raum, Stadt und Kultur.
Genau.
Also aus diesen vier Rezeptoren baust du immer wieder Neues. Und du hast auch so, ich glaube, das ist ein bisschen auch dein Mechanismus, den du immer suchst, dass in dieser Kombination so kreative Prozesse entstehen können, aus denen dann wiederum kreative Ergebnisse mit einer gewissen Nachhaltigkeit entstehen.
Genau,
so erzähl mal ein bisschen. Ja, ich habe mir ein bisschen eingelesen.
Genau.
Erzähl mal, was dich daran so begeistert. Also wie dieser Mechanismus. Auch ja, ich will mal ein paar Sachen sagen, hier Europa-Aktionstag, Think Future, Fête de la Musique, Fest der Kulturen, Wall-Art-Projekte. Also du hast ja so viele Spielflächen, in denen sich das auch projiziert. Woher kommt das? Also was ist das, was dich da so glücklich drin macht?
Ja, das weiß man ja immer nicht, weil ich glaube, es ist dann doch so eine Veranlagung. Meine Mutter hat mir erzählt, ich habe als kleines Kind so ein Set geschenkt bekommen, so ein kleines gelbes Stühlchen mit zwei, kleines gelbes Tischchen mit zwei gelben Stühlchen, klein. Und aus irgendwelchen komischen Gründen habe ich jeden Freitag quasi als kleines Kind dieses kleine Möbelset schon herum performiert. Also ich habe das aufeinander gestellt und irgendwie den Raum mit einbezogen und keiner wusste genau, warum macht das Kind das. Aber ich habe es halt gemacht und ich glaube, das ist etwas, was irgendwie, das kann ich nicht sagen. Also ich habe das ja nicht, klar, im Tanz habe ich das sehr gelernt, immer die Beziehung vom Körper zum Raum, zum Menschen. Also ne, wir haben die Laban-Technik, ist ja eine Technik, die das ganz klar verbindet. Steiner hat schon immer einen Bezug zum Raum, zum Menschen geschaffen. Also ich bin schon sehr auch so ausgebildet worden, aber trotz alledem hat mich das ja angesprochen. Es gibt ja auch Leute, an denen geht das dann vorbei. Irgendwie ist es meins, irgendwie, weil ich mich auch nie isoliert sehe. Ich sehe mich ja immer in Austausch mit Menschen, mit dem Raum und mit dem, was gerade in unserer Welt passiert. Und warum ich das dann so bearbeiten muss, das kann ich überhaupt nicht erklären, aber es ist das, was mich inspiriert und es ist vor allen Dingen ja auch immer neu oder auch wieder alt. Also, aber es sind immer verschiedene Etappen in unserer Zeit und somit verändert sich Raum, somit verändert sich Kommunikation, somit verändert sich Beziehung zwischen Menschen und das finde ich einfach hochgradig inspirierend und konnte daraus immer künstlerische Prozesse ableiten. Auch einfach so, weiß ich auch nicht genau warum, aber das hat mich inspiriert mich immer noch.
Kann man so ein paar Beispiele nennen? Also ob es jetzt in der Schule ist oder in einem Altersheim oder einfach auf der Straße. Frage, gibt es eigentlich einen Ort, wo du sagst, nee, das würde nicht funktionieren, der ist tabu?
Nee.
Also geht das eigentlich immer, diese Projektion von Menschen miteinander in Dialoge bringen oder in kreative Prozesse involvieren oder so?
Also ich muss da sein, ne? Zum Beispiel das Stück, als wenn wir Geister wären, als du vom Altenheim gerade sprachst. Also ich habe ja eine lange Zeit mit einem tollen Regisseur und Autoren zusammengearbeitet, also zusammen überlegt. Ich habe dann die ganze Produktion gemacht und wir waren immer im teilöffentlichen Raum. Oder im Teil oder eben privat, aber niemals Bühnenraum, eben da, wo Leben oder Geschichten passieren. Und wir waren halt immer da. Als ich Hannover Central Station produziert habe mit ihm, waren wir 3 Monate am Hauptbahnhof Hannover, haben da mit den Leuten gesprochen, die da arbeiten. Das Reinigungsteam, Menschen, die kommen, Menschen, die gehen. Und ich glaube, immer wenn man irgendwo ist, wirklich ist, entsteht Beziehung und dann kann man das machen. Und dann kann man darüber erzählen, weil man ja Menschen trifft. Weil die Geschichten gehen immer von Menschen aus. So, und wenn ich Menschen treffe und mir Zeit nehme, glaube ich, kann ich immer eine Geschichte dann mit ihnen gemeinsam erzählen und daraus auch ein künstlerisches Format ableiten. Deswegen auf deine Frage, ich glaube, es geht überall, wo man denkt, da möchte ich sein, da möchte ich hingehen.
Okay.
So.
Ja, klingt sehr einladend. Oder andersrum gesagt, wenn du das so beschreibst, finde ich, ist das so sehr, sehr sympathisch. Und irgendwie will man gleich ein bisschen auch ein Teil davon sein. Also es lebt auch, glaube ich, so ein bisschen von dieser Moderation. Eigentlich bist du auch Moderatorin für diese Prozesse. Ne? Also ist glaube ich, nicht unerheblich, dass da jemand ist, der diese Aura hat, der das auch abstrahlt und den Menschen so ein bisschen Freude vermittelt und ein bisschen ansteckt.
ja, das müssen jetzt die Menschen beurteilen, ja, ja, die in, die, mit denen ich in Verbindung stehe.
Nee, also ich will mal in.
Also ich glaube, das ist was ganz Ursprüngliches. Ja. Ich glaube gar nicht, dass das jetzt so großartig was mit mir zu tun hat. Ich hatte, ja, glaube ich, ein unglaublich großes Glück, in so einem Umfeld aufgewachsen zu sein, wo es wirklich, wo der Mensch im Mittelpunkt, mhm, steht. Also, ne, wäre ich auf eine andere Schule gegangen, gerade als Afrodeutsche, dann ja Anfang der 80er, 73 geboren, quasi 80 ja dann eingeschult, oder mit 6 vielleicht, mhm, auch 79, keine Ahnung, haben wir hier ein ganz anderes Klima gehabt. Meine Mutter, mhm, hat eine schlaue Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, sie möchte einfach einen freien Lernraum für, mhm, das Kind. Mhm. Und da fing es ja eigentlich schon an. Also, ich habe wenig Grenzen erfahren und ich hatte immer. Ja, ich habe immer sehr viel aus Vertrauen geschöpft und aus Begegnungen mit Menschen. Und ich glaube, das haben wir alle. Und das wurde bei mir einfach von Anfang an schon, ne, einfach so, ja, ich konnte mich so entwickeln. Und man merkt ja auch, wenn wir dann in Verbindung mit Menschen, auch egal aus welchen Sozialräumen sie kommen, gehen, passiert das. Da habe ich dann gar nicht mehr so viel damit zu tun, dass man plötzlich anfängt, über die Begegnung zu gestalten, sich zu verbinden, zu überlegen, was können wir eigentlich machen, wie können wir teilen. Sein und hier was gestalten. Also ich glaube, das hat jeder. Manche mehr, manche weniger.
Einen richtig großen Wurf unter dieser Idee hast du eigentlich, glaube ich, gelandet, beziehungsweise ihr seid noch mittendrin, unter einem Dach. Eine Nähwerkstatt für Geflüchtete oder geflüchtete Frauen.
Also Menschen mit Flucht- oder Migrationsgrund.
Grund, okay. Ja. Internationale Biografien.
Genau.
Ihr verarbeitet dort alte, nicht mehr gebrauchte Banner, die ihre Werbeleistung am Bauzaun hinter sich haben oder am Gebäude. Und daraus macht ihr Taschen. Mhm. Das Produkt heißt Mesh. Mhm. Tolle, coole Marke, lifestyleige Marke. Mhm. Es geht aber natürlich nicht nur um das Produkt, sondern es geht vor allen Dingen erstmal unter einem Dach um diese Nähwerkstatt. Mhm. Wer kam auf diese Idee? Oder wie ist eigentlich unter einem Dach in die Welt gekommen?
Genau, wieder über Kultur. Alexandra Faruga, mit Gründerin und Geschäftsführerin, ist in ihrem anderen Leben auch Dramaturgin, Schauspielerin, hat Kulturwissenschaften. Ja, sie hat in meiner ersten eigenen Tanztheaterproduktion gespielt und ich habe fürs Theaterfenster zur Stadt in einer Produktion Die Welt des Einkaufs, werde ich auch nie vergessen, im ehemaligen Huma-Markt.
Ja,
der stand zu der Zeit leer.
Ja, der steht ja lange leer.
Genau, war eine riesige Produktion und sie brauchten eine Tänzerin. Ach. Und so haben wir uns kennengelernt. Genau. Und das ist jetzt aber auch schon.
Ja. Bisschen, ne?
2-1, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Okay. Und ich habe 2-3 meine erste große Inszenierung gemacht.
Ja.
Genau. Und da wir auch immer schon dann im künstlerischen Kontext zusammengearbeitet haben, also sie hat viel mit mir gestaltet in den ganzen Inszenierungen im öffentlichen Raum, also hat schwer mit supportet, hat die Abende mit begleitet und so weiter. Und ich auch immer wieder bei Fenster zur Stadt, haben wir irgendwann gedacht, Mensch, wir können doch so schön zusammenarbeiten, jetzt machen wir mal ein eigenes Format und haben 2013 Wissenstheater haben wir uns überlegt, wir haben gedacht, das ist voll wichtig, wichtige Themen der Zeit in ein künstlerisches Format zu packen, was aber nicht nur Theater ist, was nicht nur Musik ist, was nicht nur Installation ist, sondern viel Raum für Mitmachen hat. Also so Quizfragen und so weiter. Und über verschiedene Module.
Unter einem Dach, da kommen so.
Genau, können wir das fassen, um Leuten irgendwie Wissen zu vermitteln, wo sie aber jetzt nicht nur denken, oh ja, stimmt, voll krasses Thema, sondern wo sie auch Spaß haben. Und damit das erste Stück haben wir, der globale Hyperraum haben wir zusammen produziert. Da ging es um Obsoleszenz. Geplante Obsoleszenzen, dass die Dinge immer nur eine Zeit halten und dann kaputt gehen.
Ich musste gerade kurz einmal so ein bisschen.
Genau, und Nachhaltigkeit und wie überhaupt grundsätzlich wir anders unser Konsumverhalten, wie wir damit anders umgehen sollten. Genau, und das hat super funktioniert, haben wir im alten Heizkraftwerk Herrenhausen gemacht.
Ja, im Kartoffelstampfer.
Nee.
Ist der nicht so irgendwie im Kartoffelstampf?
Nee.
Dieser runde Bau mit dem langen Schornstein?
Nee, in Herrenhausen, dieses Heizkraftwerk.
Ja, ja.
Hat das rund? Nee, das war nicht rund.
Aber das ist eine tolle Location.
Ist auf jeden Fall eine tolle Location. Ja, ja, genau, und da haben wir das produziert und das fanden wir super. Und das hat auch alles hervorragend geklappt. Und dann haben wir gedacht, gut, wir wenden uns dem Thema Flucht und Migration zu. Haben auch gedacht, ne, wir werden Informationen sammeln, aber eigentlich müssen
Warum? Also war das für Hannover schon eine Herausforderung? Wann war das jetzt?
Wir
also
haben 14 geschrieben.
Ja.
Nee.
Da war ja die Flüchtlingswelle.
Noch nicht. Nee, wir hatten das selber uns so überlegt. Also wir haben gedacht, was interessiert uns? Was ist ein Thema? So ja auch von uns, für uns als Menschen ja auch. Und dann haben wir gedacht, Flucht und Migration wäre doch ein wichtiges Thema. Haben sie es geschrieben, haben uns das überlegt und dann kam ja 2015 und somit waren wir da natürlich an einem guten Momentum und haben gedacht, naja, wie können wir es erzählen? Ja, eigentlich nur, wenn wir mit den Menschen sprechen, die gerade kommen. Und hatten uns dann in der großen Unterkunft im ehemaligen Oststadtkrankenhaus mit der Idee vorgestellt, hätten eben auch über biografische Arbeit natürlich Texte generiert und hätten vor allen Dingen den Ort des damaligen Ankommens zugänglich gemacht als Audio Walk. Das ist so ein Konzept, was ich ja schon viel gemacht habe, Alex auch. Genau, fanden die super im DRK, haben gesagt, ja, ganz wichtig, auf diese Art und Weise einfach Menschen abzuholen, die vielleicht gerade in Panik geraten, weil so ein paar Menschen kommen. Und dann haben wir gedacht, naja, wir können jetzt nicht irgendwie zu den Menschen, die gerade kommen, sagen, wie es eure, oder fragen, wie es eure Fluchtgeschichte. Und haben gedacht, jetzt müssen wir erstmal da sein, wieder dieses am Ort sein, was ich vorhin schon erzählte, Menschen kennenlernen. Dann waren wir anderthalb Jahre da, haben die einen Alltag damit unterstützt, und kein Theaterstück gemacht, sondern dann am Bedarf der Menschen uns orientiert. Genau, und haben dann einfach gesehen, ein Theaterstück können wir irgendwann mal zusammen machen, aber erstmal den Bedarf gedeckt an Arbeit, irgendwie wohnen, ankommen und daraus ist die Nähwerkstatt entstanden.
Und die Idee mit den Taschen? Also habt ihr das irgendwo gesehen gehabt? Und
genau, Isabel Wienasch, die Geschäftsführerin von MASH, hatte damals das Lumix-Festival produziert und da, großes Fotofestival in Hannover, und da ist viel MASH angefallen, sozusagen.
Okay. Ja, das Material.
Das Material, genau. Und sie meinte, Mensch, habt ihr nicht Lust, so einfache Festival-Bags daraus mal zu machen? Und das haben wir gemacht, haben gedacht, ja, das Festival-Bags einfach geht und da kann man bestimmt komplexere Sachen machen und so hat sich das dann entwickelt.
Und wenn du jetzt durch die Nähwerkstatt gehst, da sitzen jetzt 6, 7, 8, 10 Frauen irgendwie, da ist richtig was los.
Ja.
Im E-Commerce-Shop kommen die Bestellungen rein. Was ist das, was dich so am meisten glücklich macht in dem Moment, wenn du das so siehst? Ist das der Moment, dass es funktioniert, so Stichwort, ja, wir haben was Gutes gemacht, oder ist es vielleicht die Freude drauf, dass es größer werden könnte? Was ist das, was dich eigentlich so heute, jetzt 5, 6 Jahre danach, glücklich macht?
Naja, am meisten, dass wir Berufsperspektiven für die großartigen Frauen geschaffen haben. Ja. Also das ist eigentlich das, was einen jeden Tag glücklich macht. Das ist eigentlich genau das. Und natürlich ist es cool, dass wir uns so weiterentwickelt haben, dass wir eben das MASH-Label gegründet haben, coole Taschen machen, damit experimentieren. Das ist ein großer Zuspruch, auch im Bereich des Upcyclings. Das ist ja nun ein Thema auch unserer Zeit. Gerade nach und nach so anfängt zu wachsen. Ne? Das ist total toll, aber das Schönste ist, und da ist wieder der Mensch im Mittelpunkt, zu sagen, ey, wir haben hier Arbeitsmöglichkeiten geschaffen und vor allen Dingen in so einem ganz anderen Klima. Ja. Ne? Und da ist es wieder, wird's politisch natürlich, weil wir sehen ja, wie viele Menschen hier außerhalb ihrer wirklichen Möglichkeiten, wenn sie interkulturelle Biografien haben, arbeiten. Mhm. Also dieses wirklich Menschen abholen, auch im Arbeitsmarkt, das fällt uns Deutschen ja ganz, ganz, ganz schwer. Mhm. Und bei uns arbeiten ja nicht nur Frauen, die eine erst sehr kurze Flucht- oder Migrationsgeschichte haben, sondern ja auch Frauen, die schon so lange in Deutschland sind. Und man denkt, wieso hat die keine abgeholt? Ne? Und das ist eigentlich das, was ja auch die absolute Motivation des allen ist, das zu ermöglichen, das auszubauen und gemeinsam wirklich ja auch die Zukunft zu gestalten. Unsere gemeinsame Arbeitszukunft und alles, was da noch so dran ist und das auch zu erzählen.
Ja.
So muss Arbeit sein.
Nee, das ist sehr beeindruckend. Oder andersrum gesagt, ihr seid schon immer ein bisschen wegweisend gewesen. Also ihr habt das mit diesem Thema, das Thema Flucht irgendwie schon 2014, hast du gerade gesagt, auf dem Radar gehabt. Das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt überall an jeden Kanten ist, hat euch damals schon geprägt. Also ihr wart immer der Zeit voraus und das ist super. Und dann freue ich mich auch, dass du das heute mal erzählen kannst.
Ja.
Jetzt musst du aber mal eine neue Platte auflegen.
Total gerne.
Damit wir noch mal wissen, welche Epoche dich eventuell noch am Plattenspieler geprägt hat.
Genau.
Oh, jetzt aber ein kleiner Zeitsprung nach hinten, ne?
Ein kleiner Zeitsprung nach hinten. Als sie rauskam, war ich noch nicht geboren, aber...
1970.
Richtig, bin 73 geboren, aber wieder der Mensch und Menschen, die mich geprägt haben, damals Gig, Ronald Bonin am Lindner Marktplatz hat diesen Laden geleitet. Da war auch ein großes Zusammenkommen. Dave the Shake, der Vater meines Sohnes, DJ, ja, von DJs von freiem Leben. Es hätten auch die 70er sein können.
Ja.
Also wir hatten da alle eine gute Zeit. Und es gab eine sehr große Verbindung von Ronald Bonin zum Tacheles, damals Berlin.
Okay.
Also ja dann Westen, früher ja Osten, was ja auch so ein Ort war, wo ganz viel Kunst, Kultur, Ausprobieren, Experimentieren. Und ich war mit ihm da öfter und habe gesagt, oh mein Gott, also das war schon was anderes als Hannover.
Ja, ja, nee, ja. So. Und da hast du jetzt auch noch Curtis Mayfield live gesehen?
Nein, das wäre unglaublich. Ja, das wäre unglaublich. Nein, aber es gab gegenüber einen Platten-CD-Laden.
Yeah.
Und da fing ich so an, in der Zeit meinen eigenen Musikgeschmack so zu prägen und auszufeilen.
Ja, ja.
Und da bin ich rüber, weil gegenüber vom Tacheles, und habe gedacht, ja cool, da geht's jetzt mal rein, hörst du das mal alles so durch. Und da habe ich die CD, die Platte nicht, gekauft und ja.
Absolutes Hit-Album, ne?
Absolutes,
ist ja auch so ein bisschen, könnte auch dein Lebensmotto sein.
Ja, sozusagen. Dance-Album und natürlich auch wieder eine ganz starke politische Aussage, wissen wir alle, ne? Die ganzen afroamerikanischen Künstler aus der Epoche, das waren ja auch nicht nur Sensationsmusiker, sind es ja immer noch, sondern natürlich haben sie auch wirklich für sehr viele Themen dieser Zeit eingestanden und das über die Musik transportiert, was ja auch eine politische Fläche geboten hat, der Weiterentwicklung, der Gleichheit. Ja, genau. Und das hat mich natürlich sehr inspiriert.
Ja, jetzt wollen wir mal über ein Thema sprechen. Du bist ja ein bisschen berühmt geworden. Also bist sowieso ein bisschen berühmt, aber ein bisschen berühmter bist du geworden 2019, als es darum ging, dass Hannover einen neuen Oberbürgermeister gesucht hat.
Mhm.
Wir hatten ja die Rathausaffäre und das Rathaus war ja eigentlich jahrzehntelang eigentlich in fester Hand.
Mhm.
Und dann ging es ja darum, mal einen ganz neuen Anlauf zu finden. Du bist damals musst du 45 oder so, ne? Also jetzt so ein paar Jährchen zurück,
2019,
bist du ja in diese Bütt gestiegen und hast gesagt, ich könnte mir vorstellen, Oberbürgermeisterin zu werden.
Mhm.
Was wäre heute anders, wenn wir dich damals gewählt hätten?
Was wäre anders gewesen?
Vieles ist ja vielleicht auch in deinem Sinne jetzt geschehen.
Genau, was vielleicht anders gewesen wäre, weil ich einfach sehr viel Erfahrung mit Menschen in meinem Leben gesammelt habe, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen.
Mhm.
Dass ich vielleicht noch stärker, auch wenn das natürlich bei so vielen MitarbeiterInnen an der Landeshauptstadt Hannover in der Verwaltung schwierig ist, ich glaube, ich eine stärkere Nähe zu meinen MitarbeiterInnen gesucht hätte.
Mhm. Es sind über 11.000, also die Landeshauptstadt, die verwaltet, das ist schon ein großer Apparat.
Das ist eine riesige Firma sozusagen, das ist ein riesiger, riesiger Apparat, aber wir kennen ja Beispiele in Unternehmensführung, wo wir trotzdem Möglichkeiten haben, da einen Fokus nochmal stärker draufzusetzen. Weil das ist, denke ich, am Ende müssen wir ja das in diesem Dreiklang sehen und die Menschen, die tollen Mitarbeiterinnen der Verwaltung, auch gerade die schon länger waren, haben große Zeiten der Unsicherheiten erlebt. Und ich glaube, so dieses, jeder, der Firmen führt, weiß, dass erstmal die Basis natürlich gut und stabil sein muss, damit wir eben alle weiteren wichtigen Entwicklungsschritte dann auch wirklich nicht nur uns dahin orientieren können, sondern sie auch tun. So. Und ich glaube, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ist natürlich leicht zu sagen, ich mache es nicht, ich habe die Herausforderung gar nicht. Aber wenn du mich das fragst, glaube ich, hätte ich erstmal einen ganz starken Fokus nach innen gerichtet.
Ja.
Weil ich aber das auch gewöhnt bin, mit Menschen in Kontakt zu gehen, sie kennenzulernen. Und auch wenn es 11.000 sind, dann muss ja nicht, gibt ja verschiedene Stufen, wo man sagen kann, wir bauen hier erstmal so eine gute Arbeitsstruktur auf. Vielleicht hätte ich das als erstes gemacht, aber natürlich kam auch gleich Corona. Deswegen auch für Belit Onay ganz schwierig, mit diesen ganzen Herausforderungen plötzlich erstmal klarzukommen. Und dann
normal.
Ukraine. Ne? Also das sind auch schon krasse Herausforderungen, die dann von außen auch nochmal aufs Rathaus eingewirkt haben. Genau.
Belit Onay hat das Rennen ja dann gemacht, hat mit der autoarmen oder vielleicht sogar mit der autofreien Innenstadt eigentlich, glaube ich, viele Punkte gemacht. Das Thema Digitalisierung haben wir sogar hier im Überwegs auch gemeinsam diskutiert mit den anderen Kandidaten. Was ist eigentlich so deine Vision einer Landeshauptstadt Hannover? Fühlst du manchmal, dass die Landeshauptstadt diese etwas, ich nenne es mal jetzt ein bisschen weicheren Kriterien von Integration, Inklusion, Miteinander, geht da noch mehr? Ist das so ein bisschen deine Vision, die, wenn du jetzt wieder antreten würdest, kann ja sein, dass du nochmal antrittst, was ist das, was ist für dich Hannover der Zukunft?
Genau, was du aufgezählt hast, also ich glaube, wir brauchen wirklich eine resiliente, in jeglicher Richtung Stadt. Und wir müssen uns unbedingt auf die Soft Skills konzentrieren, weil ich glaube ganz stark, dass die Herausforderungen, ich war jetzt gerade auf der 42. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, was sehr interessant war, weil wir dann nochmal ganz viele PlayerInnen, Politikerinnen oder führende Verwaltungsmitarbeiter aus etlichen Kommunen hatten und viele Impulsverträge und so weiter ja auch hatten. Also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich uns vorbereiten für all das, was die Zukunft bringen wird. Das hört sich immer jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht, ja, aber weiß ja jeder, was ich damit sage.
Du bist aber Optimistin oder glaubst du daran, dass wir uns ein bisschen anschnallen müssen?
Ich bin jetzt auch gerade, komme ich aus Weimar gestern und habe mir noch mal ganz gut die 1923er angeguckt. Wir sind natürlich mit der Inflationsrate, das werden wir, diese Hyperinflation werden wir hier nicht mehr erleben.
Nee,
wir haben viel gelernt.
Damals kostete ein Brot eine Wahnsinn. Billion Mark.
Wahnsinn. Aber wir sind wieder in einer Zeit, die hat sich aufgebaut über die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, wo Menschen mit dem, was sie erarbeiten, sich nicht mehr das leisten können. Und das Versprechen des Wohlstandes ist nicht mehr gegeben, wie wir das schon mal hatten.
Nicht oder für alle. Oder
nicht für alle. Also wir haben halt, und das hatten wir in den 1923er genauso. Wir hatten die totale Reform, wo so viel passiert ist in der Kultur, in der Bildung, in der Wissenschaft. Das ist ja der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Und gleichzeitig ganz dolle Armut. So krass ist die Schere hier noch nicht, also nicht in Deutschland.
Und das ist das Gefährliche eigentlich.
Und das ist das Gefährliche, weil das hat ja die junge Demokratie damals gestürzt. Und wir müssen achtsam sein. Wir haben diese große zunehmende Spaltung, dass einfach Menschen, die ganz normal arbeiten, jetzt nicht irgendwie fancy, auch nicht akademisch, sondern einfach so in meiner Zeit konnte man, als ich jung war, konnte man von ganz wunderbarer Arbeit aus dem Mittelstand heraus, aus der IHK-Bereichen, Handwerkskammerbereichen, kannst dir noch ein Eigenheim leisten. Das kannst du nicht mehr. Also, und das ist aber trotzdem ein ganz wichtiger Aspekt unserer Wirtschaft, auf der das ja trotzdem basiert. Das ist ausgehöhlt, die Menschen geraten in Not und Sorge. Und ich finde, das ist eine ganz große Gefahr zum einen. Und deswegen müssen wir hier vor Ort versuchen, diese Menschen auf allen Ebenen trotzdem abzuholen. Und das sind die sozialen Komponenten, das sind die Kulturkomponenten, das sind die Möglichkeiten der Kommunikation und des Zusammenrückens, damit wir gemeinsam alles, was noch folgen wird, irgendwie hier gemeinsam durchstehen. Und dann finde ich natürlich, ist wichtig, dass wir sehr schlau über autofrei sprechen, sondern dass wir die Versprechen, was bedeutet Klimaneutralität, was bedeutet nachhaltig, eben runterbrechen auf den Vorteil für den Menschen. Ja. Wenn wir von einer autofreien Innenstadt sprechen, sprechen wir von Begegnungsräumen. Das heißt, wir müssen überall da, wo Orte Gemeinschaftsräume sind, sie weiterentwickeln, damit wir uns begegnen können. Deswegen müssen wir gucken, dass wir weniger Autos haben. Denn wenn wir sagen, was bedeutet resiliente City, was bedeutet Smart City, müssen wir, glaube ich, in allem sehen, wo können wir den Menschen direkt abholen und ansprechen und ihm ein gesünderes Klima in größeren Denken hier in dieser Stadt ermöglichen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Nicht nur hier, das brauchen wir in ganz Deutschland, dass wir einfach Städte haben, die Menschen abholen, damit wir irgendwie alles, was kommt, Klima, mehr Zuwanderung, wissen wir alle, dass wir das hier gemeinsam durchstehen, ohne dass es knallt.
Nee, so. Das ist klar. Gibt es so eine Stadt, die du so ein bisschen beobachtest, wo du sagst, Mensch, die machen das gut, das könnten wir uns ein bisschen abgucken? Also vielleicht beim Deutschen Städtetag, vielleicht aber auch in europäischen Umfeldern oder so, wo du sagst, ich guck mal in Skandinavien die Städte, wie die funktionieren, oder in den baltischen Staaten oder so.
Ja.
Es gibt ja manchmal doch Städte, die uns auch ein bisschen voraus sind. Also Hannover hat auch ein ganz klein bisschen einen Nachholbedarf.
Also Deutschland hat da hier und da so einen Nachholbedarf, aber da ist es ja dann eher in der Ausrichtung einer Stadt. Hm. Na, wir haben in anderen Städten, gerade in den skandinavischen, also wenn man überlegt, was die im Bereich Mobilität auch machen und Innenstädte darauf ausbauen, das ist natürlich Wahnsinn. Das werden wir auch alles nach und nach hier abholen. Aber ich glaube, diese Soft Skills, da müssen wir uns in Gesamteuropa jetzt langsam mal konzentrieren.
Na, hat ja auch viel mit Bildungspolitik.
Das hat viel mit Bildung.
Auf europäischen Ebenen und so.
Genau.
Also da kann nicht jeder machen, wie er will.
Aber genau.
Da ist noch viel zu tun. Ich würde dich bitten, im fortgeschrittenen Medium hier nochmal eine nächste Scheibe aufzulegen. Du bleibst ja der musikalischen Richtung gut treu. Finde ich gut.
Ja, also ich bin schon ein Soul-Kind, muss ich ja sagen. Also Clubkultur hat mich ja auch schon von ganz früher Zeit geprägt. Erst meine Mutter, dann Clubkultur.
Ja. Und in welcher Disco oder in welchem Club warst du in Hannover am meisten?
Also angefangen mit der Buggy. Da durfte ich schon hin, weil jemand, der da gearbeitet hat, bei uns im Haus gewohnt hat. Da war ich noch sehr jung. Dann Khosro Amiri, Musiktheater Bad. Das war dann so mein nächster Schritt. Und dann natürlich Ferry, Palo Palo. Ja. Dann natürlich Sub, dann natürlich Coltrane. Ja. Dann also die ganze
und Prince lief eigentlich auch immer überall.
Und Prince lief immer, damals und heute noch überall. Ja. Und ich habe natürlich die 1999-Tour hier in Hannover gesehen.
Ja, und die war auch im Stadion, glaube ich.
Die war auch im Stadion, genau. Und ja, und wenn man ihn einmal live gesehen hat, dann ist man ja sowieso...
Göttlich, ne?
Er ist göttlich, er ist ein krasser Musiker, hat ja auch nochmal so die, sagen wir mal, R&B... Kultur auch noch mal wieder ganz anders geprägt. Also ähnlich wie Michael Jackson. Das sind ja auch nicht nur geniale MusikerInnen gewesen. Musiker müssen wir gar nicht gendern. Mhm. Sondern die haben ja auch die Musikkultur ganz, ganz, ganz stark beeinflusst. Mhm. Und das hat mich natürlich schon immer abgeholt. Diamond and Pearls. Da war ich, glaube ich, mega verliebt. Genau, das kam da auch
ist
noch
ja
hinzu.
Auch ein schönes
Füßen, so. Und deswegen, fand ich...
Cream ist da auch drauf. Das ist auch noch ein guter Dancefloor-Song. So.
Fand ich das damals auch ganz hervorragend.
Ja, lass mal sprechen nicht über die Clubs der Stadt, sondern der wichtigste Club heißt Rat der Landeshauptstadt. Da treffen sich auch regelmäßig die Vertreter der Parteien. Mhm. Man muss immer noch mal sagen... Als OB-Kandidatin warst du parteilos.
Richtig.
Jetzt sitzt du für die Grünen im Rat.
Richtig.
Was ist passiert? Warum hast du dich entschieden, grüne Politik zu machen?
Also für mich die größte Schnittstelle hier in Hannover auf jeden Fall. Und es war so wieder die Frage, jetzt dann Kommunalwahl, was war es denn, 21, ne? Genau. Nochmal alleine antreten, aber da kam man mir dann schon quasi voraus, bevor ich diesen Gedanken mehr geprägt habe in meinem Kopf, und ich habe quasi das Angebot bekommen. Und ich kenne Daniel Gademin schon ganz, ganz lange. Seine Mutter war meine Gartenbaulehrerin und die von meinem Sohn, Frau Gademin. Also wir kennen uns wirklich lang und haben uns schon während meiner unabhängigen OB-Kandidatur viel ausgetauscht. Immer auch jemand, von dem ich sehr viel gelernt habe.
Ja,
und habe ich gedacht, das ist doch eine gute Schnittmenge, wo ich sagen kann, da kann ich komplett hinterstehen. Und Belet habe ich ja auch während des gemeinsamen Wahlkampfs auch kennengelernt und Megatyp, ne? Sage ich jetzt mal so. Fühle ich mich in dem politischen Umfeld sehr wohl.
Nun ist Politik ja nicht jedem gleich so in die Wiege gelegt.
Nee.
Oder andersrum gesagt, die meisten reden ja über Politik nur als Beobachter und manchmal auch ein bisschen am Stammtisch im Sinne von, das geht nicht und das geht auch nicht und das finden wir auch doof. Jetzt machst du ja als Ratsmitglied aktiv Politik. Wie begegnest du eigentlich Leuten, die dir sagen, ihr habt das ja entschieden, was macht ihr denn da? Kann man dieses aktiv politisch engagiert sein? Wie geht man damit um, wenn die Leute einen damit konfrontieren? Das ist ja wenigen nur vorbehalten, dass sie sich rechtfertigen müssen, nicht nur zu Hause, sondern auch im Club. Also wie geht es dir dabei zu sagen, ich habe das mitentschieden, ich bin ein Teil dieser Entscheidung? Macht dich das
naja,
stolz?
Die Realpolitik sieht ja erstmal ganz anders aus. Ne?
Ah, okay. Also das ist jetzt eine romantische Vorstellung, dass ihr da sitzt und sagt, machen wir oder machen wir nicht. Also es ist harte Arbeit.
Ja, also wir haben ja auch erstmal hier eine Struktur mit der Verwaltung, die ist ja schon mal immer da. ne, die gehen ja von Legislatur zu Legislatur. Mhm. Das ist ja erstmal ein riesiges Arbeitsfeld, das hatten wir ja vorher, mit denen man eigentlich alles gemeinsam denken und entscheiden muss. Weil sonst funktioniert das gar nicht. Also es ist, ne, wie wirklich, es ist ganz klassisch wie eine Firma. Da kann sich Chefe ausdenken, wenn sie jetzt mehrere Chefs, was sie wollen. Mhm. Ja? Wichtig ist ja, dass wir etwas denken, gemeinsam denken, was dann auch realistisch umgesetzt werden kann. Jetzt aktuell im Angesicht der Haushaltskonsolidierungsausrichtung. Die
Kassen sind knapp, kann man so
genau,
sagen.
Die Kassen sind knapp, genau. Also insofern... Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich glaube, es tut gut, kleine Schritte zu machen, die dann abgesichert sein können durch den Umsetzungsprozess, der dann real ist und sich dann natürlich den großen Themen zuzuwenden. Aber das ist eben nicht so, wir stellen heute einen Antrag, haben den geeint mit der SPD, sagen mega,
los geht's.
Nein. Und das ist nicht nur in Hannover nicht so. Das sehen wir ja überall in unserem Land. Ne, wo wir einen wirklichen Umsetzungsstau haben. Mhm. Und das ist natürlich wieder eine strukturelle Frage. Mhm. Wie weit müssen da vielleicht auch Strukturen sich verändern? Ich denke immer, in meiner Idealvorstellung, ist natürlich total romantisiert, würde ich ja sagen, dass die Verwaltung und die Politik ausschließlich dafür zuständig ist, die ganzen Expertinnen, die ja hier in unserer Stadt vielfältig vertreten sind, quasi zu unterstützen in der Entwicklung der Stadt. Mhm. So, weil jeder hat hier eine richtige Kernkompetenz. Mhm. Das funktioniert ja halt ein bisschen anders. Und deswegen ist es jetzt die Frage, wie können wir auch unbedingt eben mit den Expertinnen der Stadt gut zusammenarbeiten, um eben die wichtigen Schritte gemeinsam zu gehen und es auch vor allen Dingen dann umzusetzen. Aber das sind lange Linien, das sind keine kurzen Linien.
Das sind
nicht.
Ja manchmal Generationen, die sich in diesen Themen tummeln. Wie würdest du denn Jugendlichen eigentlich heute das Gefühl geben, es lohnt sich, sich politisch zu engagieren? Denn wir brauchen ja auch die kommenden Generationen.
Genau.
Also eigentlich müsste ja ein 18-Jähriger im Rat sitzen und die Belange der 18-Jährigen reflektieren. Aber wie kriegt man diese nächste Generation oder die vermeintlich letzte Generation, die sich ja gegen die Politik eigentlich erhebt,
eher
wie kriegt man die denn
zurecht.
Auch wieder in dieses partizipative, mitmachende?
Ja, das war auch ein Thema natürlich bei der Hauptversammlung, ein großes Thema. Es geht ja auch gerade durch die Medien, wie kriegen wir eine Babyboomer und so weiter. Wer macht denn überhaupt irgendwann noch Politik? Also ich glaube auch, das ist eine Formatfrage. Ich glaube, in den jetzigen Strukturen, da hat keiner Interesse dran.
Yeah.
Warum?
Ein bisschen der Zug abgefahren.
Als junger Mensch. Ja. Also wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Ja. Na, und ich glaube, da müssen wir uns, und deswegen braucht es öfter solche Vernetzungstreffen wie die Hauptversammlung der Städtetage, eigentlich wirklich da gemeinsam hinsetzen. Ich meine, es gibt ja Bundeszentrale für politische Bildung. Also wir müssen uns eigentlich mit den ganzen Bildungsinstitutionen, die politische Bildung organisieren, wirklich zusammensetzen und überlegen, wie kriegen wir junge Menschen motiviert. Und wir sehen es ja heute schon. Ich meine, jede Sitzung ist ja öffentlich. Ne? Jeder kann da reinsteppen, unabhängig davon, dass das keiner weiß. und irgendwie auch sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, weil wir haben ja diese sogenannte Bürgersprechstunde. Da kann jeder ja sagen, was ihm... Ne? So, ja, da ist ja gar keiner. Ne? Aber auch das Format ist auch total uninteressant. Und ich glaube, wir müssen gucken, wir müssen kürzere Wege finden. Ich bin viel zu jung in dem Bereich, als dass ich das jetzt wirklich sofort jetzt so schriftfertig oder fertig formulieren könnte. Wir müssen kleinere Schritte, glaube ich, gehen, damit wir schneller an Ergebnisse kommen. Also es ist voll okay, hier Mitbestimmung viel größer auszubauen für Menschen, die sich hier engagieren wollen, die irgendwie sagen, ich möchte meine Straße, sagen wir mal, mehr als Aufenthaltsort gestalten. Deswegen miete ich mir mit meiner Hausgemeinschaft hier 3 Parkplätze, mache da ein Parkplatz hin. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und sobald wir dann in den schnelleren Umsetzungsprozess kommen, mit Sachen, die ein Mensch sofort spürt, wenn er rausgeht, oder eben dass einfach die ganze Verwaltung schneller geht. Also wenn ich meinen Kindergeldantrag stelle oder Elterngeldantrag, Kindergeld geht ja schneller, dann muss das auch funktionieren. Und auch wenn ich einen Personalausweis haben möchte und andere Behördentätigkeiten, ne, die ich brauche, das muss schneller abgewickelt werden. Und dann ist das so eine kleine Stellschraube. Und vor allen Dingen glaube ich, dieses Mitgestalten, wenn jemand da einen Bedarf hat, das müssen wir ermöglichen. Und ich komme ja noch aus dieser Zeit, deswegen mache ich ja diesen ganzen Wahnsinn. Als ich angefangen habe, hatte ich das Gefühl, Hannover ist ein Freiraum. Ich habe nie, auch auf behördlicher Ebene, ich habe viel Zwischenraumnutzung gemacht, Wohnraumatelier, quasi eine Off-Location, totaler Wahnsinn, wo Menschen gewohnt haben im Wohnhaus. Ja? Mhm. Das konnte ich machen 2003. Ja. Dann im E-Mail-Zentrum Off-Locations bespielt. So viel, ne? Es ging. Und irgendwann gab es einen Punkt, wo die Luft dünner wurde, wo plötzlich ganz viel Verwaltung sich davor gestaltet hat. Das hat natürlich auch was damit zu tun mit der Rathausaffäre, die Verunsicherung der Verwaltung. Man wollte nichts mehr entscheiden.
Ja, man wollte
genau. Aber ich glaube, da und gerade für junge Menschen, es gibt so viele tolle Kulturakteurinnen, die hier was starten. Und da müssen wir wieder, da müssen wir smart werden. Und wir müssen Vertrauen in die Menschen hier geben, die hier leben, weil die können das doch alles. Und ich glaube, dann haben wir auch wieder politisches Interesse.
Du hast eben gerade schon das Wort smart gesagt. In Hannover, die Smart City Days gehen jetzt am 27. und 28. Juni wieder an den Start. Tolles Format, wird organisiert von ganz, ganz vielen Akteuren auf dem Opernplatz. Future Skills statt A bis Z Wissen. Wahrscheinlich müssen wir unser ganzes Bildungssystem sowieso einmal umkrempeln. Bleibt noch viel zu tun. Für dich ist zu tun, die letzte Platte aufzulegen, einen letzten Dancefloor. Filler, Vorsicht, da kommt die.
Ja, Gregory Porter.
Geht ja immer, der war mal im EG.
Geht ja immer, da war ich auch. Und ich habe ihn im Hamburger Stadtpark gesehen.
Ja.
Ja, ne, ich weiß gar nicht, wann kam Liquid Spirit raus?
Oh Mensch.
Also, 5, 6, 7 Jahre,
ja,
wir können ja mal
bestimmt
gucken.
Schon ein bisschen her.
Weiß es gar nicht. Ich hatte ihn vorher gar nicht auf dem Radar, der war ja nun schon lange als Musiker.
Ja, 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 aktiv. Das ist so, Liquid Spirit ist, glaube ich, dann so, würde ich mal sagen, der ganz große
Durchbruch
gewesen. Und
vielleicht brauche ich eine ganz neue Brille
13, 14 vielleicht?
2013, ja,
13,
du hast recht.
Guck mal, ist dann auch schon bald 10 Jahre
echt,
wieder.
So lange ist das schon wieder her. Unglaublich.
Die Zeit vergeht
unglaublich.
Im Fluge bei der Musik.
Naja, auf jeden Fall für mich eine totale Entdeckung. Ne, es gab ja so ein paar, Aloha Black, ja auch so ein bisschen, ne, plötzlich
Jazz,
wieder
Soul,
neue Jazz-Soul-KünstlerInnen, die alte, nicht alt, aber die so die klassische Soul-Musik nochmal verbinden mit so ein paar anderen Twists. Und ja, Gregory Porter ist der Wahnsinn. Ne? Also das hoch und runter gehört, hoch und runter dauerhaft in Schleife. Und die zwei Konzerte, vor allen Dingen im Stadtpark Hamburg, das war schon bahnbrechend. Was für eine Stimme, was für ein wirklicher Soul. Also ja, wirklich im reinsten Sinne, großartig.
Du genießt es so. Sag mal, zwei letzte Fragen habe ich, beziehungsweise die erste ist eine relativ offene Frage. Guck mal, wie du die auflöst. Die gute Fee-Frage. Für deine Arbeit, für Unter einem Dach, für Partizipation, für die politischen Engagements, die du hast, was würdest du dir von der guten Fee wünschen, damit diese Arbeit erfolgreicher wird? Was wäre das so ganz kurz und knackig?
Eine Fee, die mir alles, dann mehrere
Sachen. Ja,
die kann
dir alles, ganz viel Geld oder ganz viele
Fee.
Menschen oder... Oder mehr Zeit irgendwie. Was wäre es, was von der guten Fee dir helfen würde, deine Arbeit erfolgreicher oder größer oder du kannst bestimmen, wertvoller machst?
Also auf politischer Ebene, das sind ja wirklich zwei verschiedene Sachen. Ne?
Ja, mach nur eine kurze Antwort, weil die Zeit schon ein bisschen wird, ja?
Oh Gott, die gute Fee, die das alles machen kann.
Und vor allen Dingen hast du nur einen Wunsch.
Oh Gott.
Ja, ne? Einfach.
Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit haben, dass wir darüber nachdenken. Aber
ja, letztendlich nicht müde werden, auch immer wieder neue Verknüpfungen zu finden in meinem Kopf.
Ja, also, dass du selber auch immer
natürlich.
Dir treu bleibst. Sozusagen auch ein bisschen. Ja, ist doch eine schöne Idee.
Ja.
Also auch eine schöne machbare Lösung, die gute Fee vielleicht auch
hat.
Sehr schön. So, pass auf, jetzt nehme ich dich mit in das Jahr 2030. Mhm. 2025 überspringen wir. Da hätten wir ja eigentlich Kulturhauptstadt ja feiern wollen. Hat jetzt nicht so geklappt. Mhm. Trotzdem hat das viel mit uns gemacht. Ich glaube, es gibt so den Plan B, also so Stichwort, was kann man eigentlich machen mit den vielen Ideen. Aber wenn wir jetzt im Jahr 2030 sind, wir haben noch ungefähr 7 Jahre dahin zu kommen. Du hast noch 7 Jahre, ich habe noch 7 Jahre. Aber ich sage einen Satz und du vollendest ihn einfach nur. Das heißt, der Gedankengang bekommt deine Note sozusagen. Der erste Satz heißt, Hannover wird im Jahr 2030
eine Stadt für alle sein.
Schön. Wäre auch etwas, an dem du gerne mitarbeitest.
Unbedingt.
Eine Stadt für alle. In 2030 werden Menschen in Hannover
ganz viele Orte haben, an denen sie sich begegnen können und sich austauschen und sich kennenlernen.
Zum Beispiel in der Innenstadt.
Zum Beispiel in der Innenstadt.
Die Verwaltungsspitze einer Stadt. Wir haben darüber gesprochen. Also die Verwaltungsspitze einer Stadt wie Hannover in 2030 muss.
Muss eine ganz gute Arbeitsebene zu den Kolleginnen haben, muss einen guten Blick nach innen haben und muss aber vor allen Dingen einen weiten Blick für die Bedürfnisse der Menschen dieser Stadt haben und das beides miteinander verbinden.
Ja, sehr gut. Also wer auch immer dann in der Verwaltungsspitze ist, aber das ist immer auch eine nach innen große Wirkung. Hannovers Kulturszene wird 2030.
Experimentell, mutig, wild und gut finanziert sein.
Das ist gut. So, und jetzt die vielleicht schwerste, aber dann doch vielleicht die einfachste. In 2030 werde ich Jabo Kaczmarek
glücklich in unserem unter einem Dach Wohnprojekt leben und vielleicht schon 3 Häuser haben, wo wir vielfältiges Leben, generations- und kulturübergreifend vorleben und leben können. Genau.
Sehr schön. Also sozusagen Hannover unter einem Dach.
Quasi.
Das geht ja auch. Ne? Also hoffentlich nicht im Sinne des Klimawandels unter einem Dach. Aber so, das ist so ein bisschen symbolisch, glaube ich. Ne?
Ja.
So der große Schirm für uns alle.
Ja.
Ich freue mich drauf und ich wünsche dir alles, alles Gute für diesen Weg. Ich glaube, Hannover kann sich wirklich glücklich schätzen, Menschen wie dich zu haben, dass du Hannover treu geblieben bist, dass du immer mit deiner Kreativität Hannover bereicherst und dass du dich vor allen Dingen auch engagierst. Ich glaube, da können sich viele eine Scheibe abschneiden. Vielen Dank, Jabo, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn auch Sie daran Spaß gehabt haben, dann schalten Sie beim nächsten Mal einfach wieder hier zu. Vinyl Talk im Überwegs.